In der Diskussion mischen übrigens auch ein paar ganz Dumme mit, die die Relativitätstheorie aufgrund ihrer Abstraktheit und Kontraintuitivität einfach komplett und prinzipiell ablehnten und später dann eine antisemitische deutsche Physik begründeten. Die Diskussionslinien und Allianzen im Streit um die Relativität erscheinen mir häufig unübersichtlich. Eine genauere Auseinandersetzung könnte sich lohnen. Und zur Frage der sogenannten deutschen Physik wird hier im Januar auch schon ein eigener Vortrag stattfinden. Mit diesen Anmerkungen zur Relativitätstheorie möchte ich mich nun aber von den physikalisch-theoretischen Entwicklungen etwas ab- und noch mehr der Erkenntniskritik zuwenden. Denn mit der nachfolgenden Quantenmechanik und ihrer Weiterentwicklung in den Quantenfeldtheorien bis heute beginnt, soweit ich das beurteilen kann, erkenntnistheoretisch ein neues Kapitel. Ein Indiz dafür lieferte auch schon Einstein, der die Quantenmechanik, die er selbst mit auf den Weg gebracht hatte, deutlich kritisierte und ihre Uneindeutigkeit zu überwinden suchte, allerdings erfolglos. Er folgte dabei dem Postulat »Gott würfelt nicht«, das heutige Teilchenphysiker immer noch zu zweifelhaften Widerlegungen provoziert. Zwischen seinem klassischen, eindeutigen Verständnis der Physik und der bis heute umstrittenen Bedeutung der Unschärfe und des Dualismus in der Quantentheorie liegt ein Bruch. Mit ihm werde ich mich jetzt aber nicht mehr beschäftigen und komme stattdessen zu erkenntnistheoretischen Implikationen der kritischen Theorie, die bei der Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften besonders auffallen. Worauf die hier ausgewählten Stationen aus Vorgeschichte und Entwicklung der Physik hindeuten, ist eine Integration von immer neuen Beobachtungen und damit verbundenen Widersprüchen in ihre Theorien, die dadurch immer weitere Bereiche der Natur beschreiben können. Zugleich zeigt sich auch eine Eigenart der Theoriebildung schon in ihren Vorgängern, den Mythen. Als Beispiel habe ich hier bloß die Sternbilder genannt. Sie schießen in der geistigen Synthese der Phänomene übers Ziel hinaus, sie halten die Theorie für die Ursache der Phänomene, obwohl sie doch in verallgemeinernder Abstraktion von ihnen gerade gewonnen wird. Sie neigen also zu der Tautologie, die geistige Reproduktion der Welt für ihren Grund zu halten. Mit diesem Problem hat sich der Philosoph Karl-Heinz Haag, einer der weniger bekannten Schüler von Horkheimer und Adorno, lange auseinandergesetzt. In dem Aufsatz »Das Unwiederholbare« von 1963 fasst er das Erkenntnisproblem gleich zu Anfang sehr prägnant. Zitat: »Das Telos von Philosophie und Wissenschaft ist die Erkenntnis der Wirklichkeit, wie sie an sich selber ist. Denken versucht der Sache, sich so anzupassen, wie deren Struktur es erfordert. Die Essentia Rei aber ist gerade das Unbekannte. Erkenntnis, die unmittelbar Ausdruck der Sache wäre, ist daher unmöglich. Die menschliche Subjektivität geht mit ihren Voraussetzungen ebenso wie der Gegenstand in sie ein. Der Conceptus Rei als Resultat der Erkenntnis ist Ausdruck der Sache in ihrer Bearbeitung durch Denken«, Zitat Ende. Haag verwendet hier griechische und lateinische Termini der Philosophie, da die bis heute andauernden erkenntnistheoretischen Probleme schon in jener Sprache ausführlich erörtert wurden. Sie bewahren eine gedankliche Tradition, die sich nicht einfach mit übersetzen lässt. Aber wenn man jetzt erst einmal gar nichts versteht, hilft diese Einsicht auch wenig, daher doch gleich die Übersetzung. Das Telos ist das griechische Ziel, das mehrfach verwendete Res die lateinische Sache. Sie meint den Gegenstand der Erkenntnis. Er steht hier immer im Genitiv rei. Die Essentia erinnert zu Recht an die Essenz, wird hier allerdings besser mit Wesen übersetzt und der Conceptus ist einfach das Konzept. Hier einfach nochmal das Zitat mit den übersetzten Wendungen. Das Ziel von Philosophie und Wissenschaft ist die Erkenntnis der Wirklichkeit, wie sie an sich selber ist. Denken versucht der Sache, sich so anzupassen, wie deren Struktur es erfordert. Das Wesen der Sache aber ist gerade das Unbekannte. Erkenntnis, die unmittelbar Ausdruck der Sache wäre, ist daher unmöglich. Die menschliche Subjektivität geht mit ihren Voraussetzungen ebenso wie der Gegenstand in sie ein. Das Konzept der Sache als Resultat der Erkenntnis ist Ausdruck der Sache in ihrer Bearbeitung durch Denken. Unsere immer auch subjektiven Begriffe von einer Sache beinhalten also schon etwas Reales, aber immer nur vermittelt durch unser Denken hindurch. Dieses Denken verbaut uns zugleich den ersehnten, unverstellten Blick auf die Sache selbst, aber ohne Denken wären wir selbst noch bloße Natur. Das ist der Widerspruch, der Haag in seinem Aufsatz beschäftigt. Das Denken tendiert dazu, die ihm begegnenden Phänomene unter allgemeine Kategorien zu identifizieren und verliert dabei das an den Sachen aus den Augen, was in diesen Kategorien nicht aufgeht. Es bleibt unbekannt, wird vernachlässigt und sinkt bis zur Nichtigkeit herab. Haag bezeichnet es wie Adorno als das Nicht-Identische. Er setzt dann auseinander, warum sich eine Einheit zwischen unseren Vorstellungen und der Welt nicht herstellen lässt. Der Titel des Aufsatzes, Das Unwiederholbare, bezieht sich dabei auf die unreflektierte Einheit mit der Welt, bevor die menschliche Gattung begann, die Natur in Begriffen zu ordnen und dabei zugleich zu einem Bewusstsein von sich selbst zu gelangen. Die ursprüngliche Einheit mit der Natur ging dabei unwiederbringlich verloren. Die Sehnsucht nach einer solchen unmittelbaren Einheit ist jedoch groß und in der Philosophie werden bis heute immer wieder Anläufe unternommen, den epistemologischen Spalt, der sich zwischen den Gegenständen und unseren Begriffen auftat, zu überbrücken. Die verbreitetste erkenntnistheoretische Position im Wissenschaftsbetrieb ist heute der Positivismus. Er verwirft die Forschung nach dem Wesen der Sache, weil sich durch reine Analyse der Einzelfänomene ohnehin nichts über sie aussagen lässt. Allein die unmittelbar wahrnehmbaren Erscheinungen dürfen als Grundlage seines Wissens dienen. Darauf berief sich schon Newton und behauptete, niemals Hypothesen aufzustellen. Nur die Fakten zählen und jede Frage nach ihrem inneren Zusammenhang und damit auch jeder Gedanke zur Metaphysik werden verworfen und als irrational verdammt. Auf welchen Zusammenhang sich eigentlich theoretische Überlegungen beziehen, die ja über die bloßen Fakten hinausgehen müssen, kann und will der Positivismus nicht sagen. Was für ihn zählt, ist dann im Zweifelsfall der praktische Erfolg und die Akzeptanz der Theorie. Solange sie als gültig anerkannt wird, hat der Theoretiker qua allgemein anerkannter Autorität eben recht. Das ist zuinnerst irrational und willkürlich. Aber für die Dauer der allgemeinen Anerkennung kann die wissenschaftliche Meinung dann in den naiven Realismus regredieren und die Realität mit jener Theorie identifizieren. Der Positivismus lässt sich als ein verarmter Nachfolger des Idealismus verstehen. Sein prominentester Vertreter Hegel verwarf in seiner Wissenschaft der Logik in konsequenter Auseinandersetzung mit der nominalistischen Kritik von Kant die Existenz einer Sache an sich. Das lag nahe, da schon für Kant im Grunde keine Qualitäten einer Sache an sich mehr existierten. Sie wurden ja allen Gegenständen der Erkenntnis durch transzendentale und zugleich subjektive Kategorien erst aufgeprägt. In Hegels Idealismus war die Spannung zwischen Subjekt und Objekt aber noch ungeheuer präsent. Er hielt am Begriff des Wesens fest. Sein Idealismus bemühte sich um eine wirkliche Vermittlung zwischen Begriff und Sache. Und er entwickelte dabei auch Argumente, die Adorno später aufnehmen konnte, um aus der letztlich geschlossenen Dialektik Hegels auszubrechen. Denn Hegels Dialektik mündete trotz ihrer ungeheuer reichen Fülle noch in einen geschlossenen Zirkel. Weil er die Sache an sich verwarf, konnte Hegels Geist letztlich nur sich selbst in seinen eigenen Entäußerungen erkennen. Obwohl originär idealistische Positionen sich in der Wissenschaftstheorie allgemein eher selten finden, haben sie für diese Reihe eine Bedeutung. Denn meinem Eindruck nach kommt ein Teil der aktuellen Kritik an der Naturwissenschaftstheorie aus einer idealistischen Richtung. Das hat den guten Grund, dass sich von dort die häufig dreisten Unterschlagungen der Vermittlungsleistungen in der Naturwissenschaft gut erkennen und kritisieren lassen. Doch solche idealistischen Positionen verdrängen dann durch ihre Fokussierung auf die geistigen oder praktischen Vermittlungsleistungen der Naturwissenschaft, dass alle Vermittlungen, egal wie viele Schritte sie inzwischen auch beinhalten mögen, immer mit etwas Unvermitteltem beginnen müssen. Auch um das zu betonen, kamen übrigens die im Hauptteil des Vortrages betrachteten Stationen der Physikgeschichte vornehmlich aus dem Bereich der Kosmologie. Denn dort lässt sich gut sehen, dass der Inhalt der Wissenschaft nicht allein unseren Vermittlungsleistungen entsprungen sein kann. So weit reicht ihr Arm nicht einmal der eigenen Theorie nach, Der Kosmos der Relativitätstheorie ist für uns nur in unserer allernächsten Umgebung zu erreichen. Die scheinbar radikalste Position eines solchen Idealismus wäre die Ansicht, dass alle heutige Naturerkenntnis in einer reinen Projektion der Gattung bestünde, in der marxistischen Variante also in einer reinen Projektion des Kapitals. Sie bliebe bei der Behauptung stehen, dass alle Naturwissenschaft aus gesellschaftlichen Vermittlungen resultiere. Da sie diese Gesellschaft kritisiert und abschaffen möchte, kümmert sie sich nicht weiter um deren speziellen Inhalt, sondern allein um ihre Form. Mit den Aussagen der Naturwissenschaft beschäftigt sie sich also inhaltlich gar nicht. Ein Beispiel wäre auch eine Wissenschaftstheorie der Physik, die versucht, die physikalischen Erkenntnisse allein durch eine Analyse der experimentellen Messverfahren verstehen zu wollen, die zu ihrer Gewinnung eingesetzt werden. Diese Wissenschaftstheorie beruft sich auf den Einsatz immer komplexerer Apparaturen zur experimentellen Untersuchung der Natur. Deren Übersetzungsleistungen, die bis dahin gar nicht wahrnehmbare Phänomene auf messbaren Skalen sichtbar machen sollen, gehen in ihre Ergebnisse mit ein. Und diese Transformation vernachlässigt die Physik häufig und nimmt stattdessen deren Resultate für die Sache selbst. Bei den Resultaten der aktuellen Experimente in Teilchenbeschleunigern scheint kaum noch jemand wirklich überblicken zu können, welche erkenntnistheoretisch subjektiven Gehalt deren Ergebnisse haben. Dennoch lässt sich die Annahme, dass einfach alle physikalischen Inhalte sich bloß aus Messapparaturen heraus verstehen lassen können, nicht halten. Bei Beobachtungen der Sterne, auch mit modernen Teleskopen, bleibt sicher, dass sie deren Anblick nicht allein konstituieren können. Die direkte Rückwirkung der Messung auf das Resultat scheint mir vor allem ein Phänomen der nachklassischen Physik zu sein, das sich bei der Entwicklung der quantenmechanischen Mikrophysik herauskristallisiert hat. Aus einem ähnlichen wissenschaftstheoretischen Ansatz heraus erfolgen in umgekehrter Richtung Versuche, die Physik durch eindeutige praktische Methoden auf ein festes Fundament zu stellen, das keinen Gegenstand mehr außerhalb ihrer Verfahren berücksichtigt. Alle neuen Erkenntnisse sollen sich als Kombinationen von jeweils fundamentaleren Messpraktiken verstehen lassen, an deren Anfang daher die Basisgrößen der Physik stehen müssen. Die Intention dieser Protophysik, von der ich erst kürzlich gehört habe, scheint insgesamt eher in einer alternativen systematischen Begründung der Physik als in der Kritik ihres totalen Geltungsanspruches zu liegen. Die Ideologiekritik der Naturwissenschaften sieht sich daher vor zwei Aufgaben gestellt. Zum einen besteht sie gegen die Fetischisierung der Fakten und der angeblich direkt aus ihnen folgenden Theorien auf deren Vermitteltheit und der subjektiv-gesellschaftlichen Form jeder Erkenntnis. Zum anderen überführt sie die Hypostasierung des gesellschaftlichen Moments der Erkenntnis ihres Trugs. Sie folgt mit solchen negativen Bestimmungen der Dynamik subjektiver und objektiver Momente und löst deren Dialektik nicht nach einer Seite hin auf. Am Telos objektiver Wahrheit hält sie im Bewusstsein ihrer Verstellung fest. Nur in Relation zu ihr lässt sich der gesellschaftlich notwendige Schein entlarven, der sich in idealistischem Größenwahn und seiner Schwundform, dem Positivismus, zeigt. Erkenntnistheoretisch verlangt sie daher nach einer zweiten kopernikanischen Wendung, wie Adorno schrieb. Das Resultat der ersten, die nominalistische Reduktion der Welt auf das, was sich begrifflich an ihr fassen lässt, konfrontiert sie mit ihrer immanenten Unwahrheit. Dadurch nimmt sie die treffende Kritik am Realismus keineswegs zurück, denn eine Restauration der Übereinstimmung von Begriff und Sache wäre falsch. Sie zielt auf das, was der Nominalismus unterschlägt und erinnert das selbstherrlich hohle Begriffe verteilende Subjekt daran, dass es selbst auch ein Objekt ist und keine unabhängige Instanz, die die Welt beliebig konstituieren könnte. Das Subjekt ist selbst ein konstituiertes, so wie die Objekte seiner Erkenntnis. Vermöge dieser Ähnlichkeit kann das Subjekt sich dem nähern, wovon sein Bewusstsein es unwiederbringlich emanzipiert hat. Solche Kritik versucht daher nicht mehr, den epistemologischen Spalt zwischen Begriff und Sache aufzuheben. Ihr Begriff der Wahrheit ist nicht mehr die Identität von beiden, sondern die Affinität des Denkens zur Entwicklung ihres Gegenstandes.